Schließlich erreichte ich den Fuß des Rancho-Passes. Eine zerfurchte Steinmauer voller Schnee, die beinahe senkrecht in den Himmel ragte. Meine Oberschenkel brannten vor Anstrengung. Der Pass schien endlos groß und unüberwindbar für ein winziges Menschlein wie mich. Aber was hätte ich tun sollen? Zurückgehen? Sitzen bleiben? Also wanderte ich in der hellen Sonne zwischen Gesteinsbrocken und vereistem Schnee den Pass hoch, immer an der steilen Wand entlang. Rechts von mir Felsen, links von mir die Tiefe. Und würde ich nur einen Schritt falsch setzen, der Tod. Langsam kam ich an meine körperliche Belastungsgrenze. Mein Herz pochte wild und ich atmete schwer. Der mittlerweile vollkommen zugeschneite Boden glitzerte. Die eisige Kälte biss in meinen Lungen. Mir wurde schwindlig. Mein Sichtfeld begann an den Rändern zu verschwimmen. Mein Kopf dröhnte und ich spürte, dass irgendetwas in meinem Körper nicht mehr ganz sauber lief. Mit Tunnelblick sah ich meinen Füßen dabei zu, wie sie mich eigenständig vorwärts bewegten. Jeder Schritt war ein Kampf. Es fühlte sich an, als würde ich durch Treibsand waten. Ich hörte nichts, außer dem knirschenden Schnee und dem pochenden Blut in meinen Ohren. Mein Körper bewegte sich auf Autopilot. Es fühlte sich an, als hätte meine Seele ihn verlassen, als wäre ich in einem Videospiel und würde meinen Körper aus der Ferne steuern. Zu diesem Zeitpunkt spülte ich die Höhenkrankheitstabletten wie Tic-Tacs meine Kehle hinunter. Dass ich mit meinem Leben spielte, auf solchen Höhen können ohne Akklimatisierung unter anderem tödliche Gehirnödeme entstehen, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Die Stille der Berge war erdrückend. Nur das Heulen des Windes durchbrach sie. Meine Gedanken drifteten ab. Eine bleierne Müdigkeit erfasste mich, und es kostete mich alle Kraft, meine Augen aufzuhalten. Der Schnee, über den der Wind Böen von Eisstaub fegte, dämmte meine Schritte, als würde ich auf Kissen laufen. Er sah verlockend weich aus. Man könnte sich doch mal kurz hinlegen. Nur 5 Minuten die Augen zumachen und dann weiter. Ich setzte mich auf den Boden und lehnte mich mit dem Rücken an einen Stein. Die Sehnsucht nach Schlaf wurde überwältigend. Ein süßer, gefährlicher Lockruf. Gegen den Himmel betrachtet, sah der wirbelnde Schnee aus wie Staubflocken, die langsam auf mich herabrieselten. Ich schloss meine Augen. Alles war hell. Meine Glieder fühlten sich schwer wie Blei an. Plötzlich riss mich eine Welle der Panik aus meiner Trance. Verzweifelt schlug ich mir rechts und links ins Gesicht, um die Müdigkeit zu vertreiben. Was war mit mir los? Wenn ich mich hier zum Schlafen hinlegte, würde ich nie wieder aufwachen. Ich würde mich in den Tod träumen. Der Gedanke, dass ich mich beinahe zum Sterben hingelegt hätte, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Weit und breit war ich der einzige Mensch in dieser lebensfeindlichen Welt aus Eis und Stein. Niemand würde mich hier finden. Ich nahm alle Kraft zusammen und erklomm den Pass. Es war nicht mehr weit. Jeder Schritt war eine Qual. Doch mein Überlebensinstinkt trieb mich durch den Schnee. Endlich sah ich die bunten Gebetsfähnchen im Wind flattern. Ich hatte es geschafft. Ich hatte den Rancho-Pass erklommen. Ein warmes Gefühl der Erleichterung durchströmte meinen Körper. Vor mir breitete sich ein Tal aus. Die Bergspitzen dahinter waren im Schneewind kaum zu erkennen. Der Anblick war so überwältigend, dass ich für einen Moment meine Erschöpfung vergaß. Ein letztes Mal brachte ich alle Kräfte auf und schleppte mich vorwärts. Nach einer Dreiviertelstunde erreichte ich eine kleine Siedlung, die direkt an einem der 6 Gokyo-Seen lag. Ein mystisches Gewässer, eisblau und kristallklar. Ich ließ mich auf eine Bank fallen und schmiss die Taschen auf den Boden. plötzlich explodierten krachende Kopfschmerzen in meinem Schädel. Mein Herz hämmerte wie wild und mir wurde schwindelig. Beinahe wäre ich den Bergen zum Opfer gefallen. Die Erfahrung, dem Tod nur knapp entronnen zu sein, erschütterte mich bis ins Mark. Ich musste mir eingestehen, dass ich mich auf dieser Reise übernommen hatte. Vollkommen am Ende schlief ich in einem sogenannten Teehaus. Das sind einfache, fast ungedämmte Steinhäuschen mit einem Feuer in der Mitte, das die Gäste wärmen soll. Allein der Gedanke daran, dass ich noch einen Rückweg zu bewältigen hatte, ließ mich erschaudern. Ich entschied mich dazu, am nächsten Tag erstmal eine Akklimatisierungswanderung zu machen. Als ich gerade aufbrechen wollte, traf ich auf der Straße die beiden Italiener. »Wo ist euer Freund aus Frankreich?« fragte ich sie. Sie sagten, dass er auf der Wanderung eine Pause gemacht hatte und nachkommen würde. Vermutlich war er über Nacht in einer Hütte untergekommen. Ich wanderte anschließend auf eine kleine Bergspitze in der Nähe und verbrachte dort 2 Stunden. Während dieser Zeit war mein Kopf vollkommen leer. Ich dachte an nichts. Da waren nur der Wind, die kalte Bergluft und ich. Unvermittelt vibrierte mein Handy. Unglaublich! Hier oben hatte ich tatsächlich ein wenig Empfang. Eine Nachricht von Benita kam durch, die sie mir schon vor 2 Tagen geschickt hatte. Mit zitternden Händen öffnete ich die Nachricht. Es war ein Artikel, der verkündete, dass die chinesische Regierung nach 2 Jahren die Grenzen wieder geöffnet hatte. Ich konnte es kaum fassen. Die Reise zu meiner Prinzessin konnte endlich weitergehen. Erleichterung und Freude überwältigten mich. Nach all den Strapazen, nach all der Ungewissheit war dies der Moment der Befreiung. Mit neuer Energie trat ich meinen Weg nach unten an, entschlossen, die Wanderung schnell zu beenden und endlich die nächste Etappe meiner Reise zu starten. Als ich die Siedlung erreichte, fühlte ich mich zwar nicht gerade großartig, aber ich beschloss, die Wanderung bis zum Mount Everest Basislager fortzusetzen. Dort würde Schluss sein. Der Gedanke, als nächstes den Chola-Pass besteigen zu müssen, machte mir Angst. Schließlich war ich am letzten Pass beinahe gestorben. Immer wieder dachte ich darüber nach, die Tour einfach abzubrechen und mich auf den Rückweg zu machen. Aber ein Teil von mir wollte es unbedingt durchziehen. Ich war hin und her gerissen. Schließlich gewann aber doch die Seite von mir, die weitermachen wollte. Als ich den Nyutsumpa-Gletscher erreichte, der auf dem Weg zum Chola-Pass lag, war es bereits Mittag. Normalerweise musste man ihn in den frühen Morgenstunden durchwandern, wenn das Gletschereis noch festgefroren war. Aber weil ich so lange gezögert hatte, war es bereits wärmer. Die Sonne stand hoch über dem Eis und erwärmte es. Ich sah einen großen Gesteinsbrocken aus dem Eis brechen und einen Abhang hinunterrollen. Mit äußerster Wachsamkeit stakste ich über das Schneefeld und versuchte, den herabfallenden Eis- und Steinbrocken auszuweichen. Jeder Schritt war ein Balanceakt auf dem sich ständig bewegenden Eis. Die Brocken krachten um mich herum auf den Boden, während ich mich vorsichtig weiterkämpfte, in der ständigen Hoffnung, nicht von einem herabstürzenden Felsen erschlagen zu werden. Nach einer Nacht in Tagnak erklomm ich am nächsten Tag den Chola-Pass. Er war weniger anspruchsvoll als der erste Pass. Zu meiner Verwunderung musste ich mich vor Überanstrengung trotzdem auf dem Gipfel übergeben. Ein scharfer, gelber Schwall aus Dalbat, Magenflüssigkeit und halbverdauten Tabletten schoss auf den Boden. Die Höhe und die körperliche Belastung forderten ihren Tribut. Als ich fertig war und mir die Mundwinkel abwischen wollte, sah ich ihn. Den Mount Everest. Selbst aus der Ferne wirkte er gigantisch. Die Wolken hingen dicht über seinen schneebedeckten Hängen. Die Sonne ließ eine Seite in hellem Licht erstrahlen, während die andere Seite lila-bläulich im Schatten lag. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich an einem majestätischeren Ort übergeben. Wie verrückt es doch eigentlich war. Vor ein paar Monaten noch war ich in meinem Heimatdorf bei Ulm losgefahren. Jetzt stand ich hier und blickte auf den größten Berg der Welt. Hätte ich damals eine andere Entscheidung getroffen, säße ich jetzt vermutlich frustriert vor irgendeinem Projekt. Es war Freitag. Und statt mich nach einer bierseligen Nacht mit den Jungs vom Bauwagen im heimischen Vorgarten zu übergeben, hatte ich das mit Blick auf den Mount Everest getan. Einen kurzen Moment konnte ich nicht glauben, dass das alles wirklich war. Aber das war es. Mir stiegen vor Rührung die Tränen in die Augen, bevor die nächste Ladung Dalbat aus meinem Magen hochstieg. Kurz vor dem Mount Everest-Basislager gab es noch ein kleines Camp, wo ich eine letzte Nacht vor dem Ziel meiner Wanderung verbrachte. Als ich noch vor Sonnenaufgang wach wurde, schmerzten meine Augen. Vermutlich nur eine Nachwirkung der Augeninfektion, die ich mir im Ganges eingefangen hatte, wischte ich die Symptome beiseite und machte mich auf den Weg. Das Mount Everest-Basislager bestand aus einigen hochmodernen Zelten, zwischen denen bunte Gebetsflaggen im Wind flatterten. Als ich ankam, war ich vollkommen erschöpft. Kaum hatte ich mich gesetzt, liefen mir die beiden Italiener über den Weg, denen ich bereits zweimal begegnet war. Ihre Blicke waren starr, ihre Mienen finster.